Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Giel.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Ja, wir haben wieder eine neue Folge. Mhm. Und wir hatten jetzt ja die letzten Male immer mit einem Feedback angefangen. Hast du irgendwie Feedback bekommen in der letzten Zeit oder hast du irgendwas gehört?
Ja, wir haben eine E-Mail bekommen, eine ganz nette E-Mail von einem Kollegen, einem ehemaligen Kollegen, er ist jetzt schon mittlerweile schon in Rente, der sich bedankt hat für den Podcast und gesagt hat, dass er ihn so gewisse Dinge in seiner aktiven Zeit auch schon mal gestört haben und er versucht hat, die Krankenkassen dann auch mal zurück zu ärgern. Ob das so erfolgreich war oder nicht, wer weiß das. Aber ja, es war eine nette Mail. Vielen Dank dafür.
Stimmt, genau, vielen Dank. Und ich hatte das Feedback bekommen, dass unsere Folgen zu kurz wären.
Ja, da kommt ja jetzt noch was. Genau. Ich habe ja heute die eine Folge geschnitten, die ist knappe 30 Minuten lang.
Ja, ich hatte auch noch eine geschnitten,
stay tuned.
Die war auch ähnlich so. Genau. Also die werden jetzt langsam etwas länger, fällt mir auf. Wir reden uns in Rage.
Wir verquatschen uns auch zu viel.
Genau.
Aber manchmal ist das auch sehr lustig, wenn man sich in so eine Ecke verrennt und
genau.
Dann kommen wir da ja aber auch irgendwie immer wieder raus.
Wir versuchen zumindest einen roten Faden zu kreieren. Klappt nicht immer, aber irgendwann sagen wir, jetzt mal wieder zurück zum Thema.
Genau. Und da entstehen ja auch die lustigsten Dinge, wenn man zwischendurch mal so rechts und links guckt von dem,
das stimmt,
was wir eigentlich besprechen wollen.
Genau, das macht sehr Spaß. Also das ist gerade das, was ich so lustig an diesem Podcast finde, dass man einfach mal über alles redet. Ich glaube, das ist auch das, was gut ankommt, was zumindest vom Feedbacker, was ich so mitbekommen habe, dass es so natürlich ist.
Genau.
Dass wir Spaß
das macht haben. Auch, glaube ich, mehr Spaß zuzuhören, wenn sich Leute so ein bisschen unterhalten, ne? Wenn du nicht die ganze Zeit wirklich aufpassen musst und was lernen musst. Das habe ich immer so, wenn ich Podcasts höre, wo ich was lernen will, dann passiert mir das zwischendurch mal, dass ich dann so plötzlich so la la la, oh, worum ging es jetzt eigentlich hier nochmal? Und dann muss ich wieder zurückspulen und das dann nochmal anhören.
Obwohl, ich hatte eine, die hat mir gesagt, dass sie beim Podcast hören, also bei unserem Podcast hören, Auto gefahren ist und dann so konzentriert war, dass sie einfach den Überblick verloren hat. Dachte ich, oh, das ist nicht Sinn der Sache, das ist gefährlich. Und sie hat den dann auch ausgeschaltet und später weitergehört.
Okay, ich habe uns letztens in dreifacher, wie viel Mal kann man schneller
zweifacher, machen? Zweifacher.
In zweifacher Geschwindigkeit gehört und das fand ich sehr anstrengend, weil das war mir zu schnell.
Du kennst ja die Folgen schon, ne? Also das ist ja nochmal zurückhören und gucken, wie es jetzt dann bei Spotify online oder Apple iTunes oder Apple Podcast, was es auch ist.
Ja. Was man auch noch kurz erwähnen kann, ist, dass die Podcast-Folgen mittlerweile auch schon relativ häufig gehört worden sind, also im Schnitt, glaube ich, so zwischen 50 und mehr Streams pro Folge. Da freuen wir uns natürlich.
Wir sind noch Anfänger hier, wir müssen noch mehr generieren, aber ja.
Also abonniert uns und was sagt man da noch? Drückt
und
auf das
uns.
Glöckchen und hört uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Genau. Okay, was ist denn unsere heutige Folge oder unser heutiges Thema?
Unser heutiges Thema ist das Thema paramedizinische Gesundheitsversorger. Ein schwieriges Wort, ein Schachtelwort.
Und ein schwieriges Thema.
Und ein herausforderndes Thema, denn da kann es immer mal wieder zu Konflikten zwischen den Ärzten und den Angehörigen dieser paramedizinischen Berufe gekommen. Mhm. Aber was ist das denn überhaupt? Wenn ich jetzt sage, gehen Sie mal zum Paramediziner, was würdest du dann denken?
Als erstes würde ich an die Heilpraktiker denken. Aber ich habe mal rausgesucht, weil ich wusste das auch ehrlich gesagt nicht, was da genau drunter fällt. Und dann habe ich gefunden, dass eigentlich ein Unterschied zwischen alternativen Heilkunde besteht und komplementären Heilkunde.
Okay, also ich hätte es jetzt so verstanden, dass die Komplementärmedizin ergänzt ja die Medizin und das sind dann quasi Heilverfahren wie Naturheilkunde zum Beispiel, die auch du ja als Arzt zum Beispiel noch zusätzlich erlernen
genau,
kannst
das ist,
und auch
genau,
anwenden
das,
kannst.
Genau. Also das ist die Komplementäre, das ist das, dass man das als Arzt zusätzlich noch lernt, dass es so ein bisschen alternative Medizin ist, die nicht hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen ist. Und dann diese alternative Heilkunde ist dann wirklich, dass man das noch komplett außer, also abseits vom Arztsein noch machen kann. So hatte ich das verstanden.
So würde ich es jetzt auch verstehen.
Ja, und das sind dann die Heilpraktiker im Volksmund meistens. Oder Chiropraktiker, die keine Ärzte sind, die das einfach alleine die Ausbildung gemacht haben.
Genau, und die Homöopathie, muss man ja auch nochmal sagen, da gibt es ja auch, es gibt Leute, die sind Homöopathen, die sind aber keine Ärzte.
Genau, und es gibt aber auch Ärzte, die homöopathisch arbeiten, die gibt es auch noch. Weil das muss man eigentlich noch dazu sagen, dass diese alternative Heilkunde abseits der Schulmedizin ist und wissenschaftlich nicht bewiesen ist bisher.
Genau.
Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Natürlich auch immer von einem bestimmten Blickwinkel aus, ne? Wissenschaftlich nicht bewiesen ist für uns so ein bisschen auch ein westlicher Ansatz. Mhm, wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt nach der traditionellen chinesischen Medizin oder den ayurvedischen Heilmethoden, die sind ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar in diesen Ländern bewährt und helfen da auch Menschen. Und jetzt gehen wir natürlich hin und sagen, ja, da gibt es keine Studien, die zeigen, dass das hilft, deswegen hilft das nicht. Ganz so pauschal kann man es halt auch nicht sagen. Ne?
Das glaube ich auch, da gebe ich dir recht. So, zum Beispiel eine Geschichte aus bei uns in der Familie, einer der alten Hunde, den es leider nicht mehr gibt, der hatte so Hüftprobleme. Der hat dann Akupunktur gemacht. Und dann ging es dem Hund auch wirklich besser. Und ich meine, ein Hund kann jetzt nicht per se Placebo-Effekt, ist bei Hunden ein bisschen schwieriger als bei Menschen. Und da hat es dann geholfen. Und ich glaube, bei vielen Sachen weiß man noch nicht so richtig, wie es hilft. Aber es hilft dann doch. Die haben auch häufig mehr Zeit und die nehmen sich mehr Zeit, weil die einfach sehr holistisch und ganzheitlich denken. Aber sie sollten keinen Schaden verursachen. Darum geht es mir. Und den Patienten nichts aus der Tasche ziehen, was unnötig ist. Ich glaube, da kommen wir schon zu einem Punkt, wo ich meine Schwierigkeiten mit der alternativen Heilmedizin habe.
Ja, um das jetzt gerade noch mal vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen. Also man kann sagen, es gibt gewisse, sagen wir mal, Formen der Alternativmedizin, die durchaus auch von Schulmedizinern angewandt werden. Und dann gibt es aber Formen der Patientenbehandlung, die mit Medizin so per se erstmal nichts zu tun haben und die von Menschen ausgeübt werden, die zum Beispiel Heilpraktiker sind oder Chiropraktiker, Osteopathen, die aber per se keine Schulmedizin gelernt haben.
Und nochmal zu Akupunktur, nochmal zu dieser traditionellen chinesischen Medizin. Es gibt, das ist ja auch noch ein besonderer, die haben ja nochmal einen besonderen Status im Gesundheitswesen, weil die Krankenkasse das ja sehr wohl akzeptiert, zumindest für bestimmte Indikationen wie Rückenschmerzen, Schmerztherapie beim Bewegungsapparat und solche Sachen. Also die anderen, die so Homöopathie, das wird ja von Kassen gar nicht übernommen, während wo es dann so...
Teilweise doch, es gibt Kassen, echt? Die für Homöopathie was erstatten.
Aber das sind dann
auch für homöopathische Arzneimittel.
Aber die sind nicht im Basispaket drin, oder?
Nee, das kann man sich ja unter unseren 30 Krankenkassen kannst du ja raussuchen, welche Kasse mit homöopathischen Therapieverfahren auch was erstattet. Und da gibt es teilweise schon welche, die das tun. Genauso wie es ja auch in gewissen Kassen Klauseln gibt, dass Heilpraktiker oder auch Chiropraktiker oder osteopathische Behandlungen zum Teil erstattet werden.
Ja.
Obwohl es dafür keine Belegbarkeit gibt, dass das hilft.
Ja,
immer mal wieder zu Problemen führt, weil dann die Patienten dafür entsprechende Verordnungen bei uns abholen wollen, damit die Krankenkasse ihnen das erstattet. Und man das vielleicht gar nicht immer verordnen will und auch nicht kann, weil das keine verordnungsfähigen Leistungen sind.
Ja. Das ist nämlich auch ein Kritikpunkt für mich an dieser ganzen alternativen Medizin, dass durch diese alternativen Medizin kann man es ja nicht nennen, aber die Heilpraktiker, Osteopathen häufig auch extra Kosten im Gesundheitssystem entstehen, dadurch, dass sie dann die Patienten zu Hausärzten oder Orthopäden oder sowas schicken und sagen, das und das muss mal gemacht werden. Und dann ist die Frage, ob wir das machen, aber einfach schon, dass die Patienten dann die Karte einlesen und Kontakt in der in dem Quartal ist, kostet es ja die Pauschale im Gesundheitssystem schon.
Ja. Lass uns doch noch mal kurz einen kleinen Ausflug dazu machen. Also jetzt nehmen wir uns zum Beispiel mal den Heilpraktiker. Mhm. Wie wird man denn eigentlich Heilpraktiker?
Ja,
da hast du gerade dich schon zu informiert, ne?
Genau, also ich fand das halt auch interessant. Eigentlich gibt es da keine regulierte Ausbildung in dem Sinne. Ich habe jetzt gefunden, das kann von 2-3 Stunden Weiterbildung bis hin zu Monaten dauern. Das ist je nachdem, wie die sich weiterbilden und welches Vorwissen schon besteht. Aber es gibt da keine festen Rahmenbedingungen. Letztendlich muss man dann beim Gesundheitsamt eine Prüfung ablegen, einmal eine praktische und einen theoretischen Teil. Und da habe ich aber jetzt keine deutlichen Hinweise gefunden, was da alles abgefragt wird. Und dann gibt es noch Zusatzinformationen oder Zusatzqualifikationen, die man haben muss. Darunter steht, dass man über 25 Jahre ist, dass man einen Schulabschluss hat. Dafür reicht dann auch ein Hauptschulabschluss, dass man keine Vorstrafen hat und dass man keine chronischen Krankheiten hat. Und ansonsten gibt es eigentlich, was ich jetzt so auf dem schnellen Suche, unter anderem beim Heilpraktiker-Ausbildung der Deutschen Heilpraktikervereinigung gefunden habe.
Da gibt es eine Vereinigung?
Da gibt es mehrere Vereinigungen. Es gibt so einen Dachverband und eine Vereinigung und es gibt mehrere. Habe ich aber nichts gefunden.
Hier kann man auch nochmal sagen, also es gibt diverse unterschiedliche Schulen, die da diese Weiterbildung oder Ausbildung zum Heilpraktiker anbieten. Und jede dieser Schulen macht ihre eigene Weiterbildung.
Genau.
Also es gibt ein Heilpraktikergesetz in Deutschland, das regelt die Zulassung. Allerdings ist das nicht besonders differenziert.
Das ist von 1939, war das, glaube ich. Also schon sehr alt. Und das sagt eigentlich, wenn man es grob zusammenfasst, ist dafür da, dass die Heilpraktiker garantieren, keinen Schaden zuzufügen, aber sind nicht verpflichtet zu heilen.
Und sind auch in manchen Fällen ja dann sehr, sagen wir mal, rudimentär ausgebildet, wenn man da eine 3 Stunden Ausbildung macht, was wahrscheinlich jetzt eher
wahrscheinlich
bei wenigeren
das, ja,
der
das
Fall
denke
ist.
Ich auch. Das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen. Aber
hier wird zum Beispiel auf einer Seite mit geworben, die anspruchsvolle Zulassungsprüfung erfordert kein höheres Schulabschlussniveau oder langjährige Studienzeiten. Das macht den Beruf des Heilpraktikers besonders attraktiv für talentierte Frauen und Männer aus verschiedenen Lebensbereichen. Mit überschaubarem Aufwand für Ausbildung und Praxisaufbau eröffnen sich ihnen dynamische Erfaltungsmöglichkeiten in einem Beruf mit hohem Sozialprestige.
Ja.
Also man darf als Heilpraktiker relativ viel mit einer etwas begrenzten Ausbildung.
Und die da nicht reglementiert ist. Das finde ich irgendwie problematisch. Und was dazu kommt noch, ich bin ja immer die mit dem finanziellen Faktor hier im Podcast, dass die sind ja keine Limitationen. Also wir Ärzte haben ja die GOE, wenn wir privat abrechnen, dass wir uns dran halten müssen, was wir abrechnen dürfen. So einen Katalog gibt es in der Heilpraktikerkunde nicht. Das bedeutet, die dürfen selbst entscheiden, wie viel Geld sie für was nehmen.
Und ja, ist doch schön, würde ich auch gerne manchmal.
Also sie sind wirklich selbstständig und dürfen dementsprechend auch die Preise setzen, was natürlich dazu führt, dass sie sich natürlich auch viel mehr Zeit nehmen können, was natürlich auch ein Pluspunkt ist für Heilpraktiker. Die nehmen sich häufig eine halbe Stunde Zeit, hören zu, haben die Zeit, um mit dem Patienten zu reden, die Probleme anzuhören, wirklich holistisch zu arbeiten, also ganzheitlich zu arbeiten. Das würde ich auch liebend gern. Das würde ich auch machen, wenn ich mir meine Preise selbst stellen könnte. Aber ich kann das ja gar nicht. Also ich kann das wirtschaftlich gar nicht machen, mir so viel Zeit zu nehmen.
Genau, also das ist eine Sache, die schon auch manchmal schwierig ist im Praxisalltag. Du als Arzt bist eben an gewisse Kostenpreise gebunden. Und wenn man mal aus wirklich begründeten Anlass, wenn man jetzt einen Patienten eine halbe Stunde berät, ne, und du steigerst das ein bisschen und dann zahlt der statt 20 Euro 30 Euro, dann gibt es manchmal da schon von den Leuten irgendwie Nachfragen, was das denn jetzt soll. Und jemand, der wesentlich weniger ausgebildet ist, nimmt deutlich höhere Preise für eine Beratung, die unterhalb des medizinischen Niveaus liegt. Und da beschweren die Leute sich gar nicht drüber.
Und ich hatte jetzt ein Beispiel aus der Praxis, das ist schon länger her. das war ein Patient, der viel Schmerzen hatte und der ist dann auch zum Heilpraktiker gegangen, als letzter Versuch so ungefähr. Und dieser Heilpraktiker hat das komplette Blut abgenommen, wirklich mit Sachen wie Tumormarkern und. Der hat mir die Rechnung gezeigt, das waren 2.300 Euro. Das bezahlt der Patient aus der Tasche. Der Heilpraktiker hat alles abgenommen und hat dann natürlich auch was gefunden, weil wenn man alles abnimmt, dann findet man auch was. Ob das jetzt relevant ist für die Beschwerden, das ist eine andere Frage. Und das ist, finde ich, da muss man echt aufpassen, dass dem Patienten da nicht übel mitgespielt wird, weil es ist ja richtig Geld. Und der kam dann zu mir und hat gesagt, können Sie das mit mir besprechen? Und hat gesagt, ganz ehrlich, was der da alles abgenommen hat.
Das muss der selber mit
dem
besprechen.
Das muss er selbst mit ihm besprechen. Das ist deren Verantwortung. Und da habe ich, das finde ich echt problematisch, weil die Patienten sind verzweifelt, die da hingehen. Sonst wären sie ja nicht bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Und dann wird diese Verzweiflung echt meiner Meinung nach ausgenutzt.
Das Positive ist, also so habe ich früher immer diesen Heilpraktikerberuf gesehen. Ich dachte immer, das ist halt so jemand, ne, der so ein bisschen so mit Pflanzen und Tees und Kräutern und Zeit für den Menschen arbeitet und dann einfach durch diese Zeit vielen Menschen helfen kann. Mhm. Es gibt ja auch Heilpraktiker, die arbeiten dann psychotherapeutisch und irgendwie machen Kunst, Klang und sonstige Therapie. Und ja, das kann den Leuten natürlich helfen, weil sich einfach jemand so viel Zeit nimmt und das oft ja auch Menschen sind, die anderen Menschen helfen möchten.
Genau, dass das auch einen Heilungseffekt gibt. Einfach, dass sich der Heilpraktiker Zeit nehmen kann und mit den Patienten sprechen kann, die Probleme ernst nehmen kann.
Genau, also so habe ich das immer früher auch gesehen. Und naja, im Laufe des Berufslebens sieht man dann schon so einige Fälle, wo man merkt, da treten auch die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, mal über ihre Grenzen hinaus, verabreichen den Leuten irgendwelche Medikamente oder eben auch das Verabreichen von Infusionen, wo die Leute manchmal gar nicht wissen, was ist denn da drin gewesen. Dann kommt ein Patient und sagt, ja, dann war ich hier wegen dies oder das, war ich beim Heilpraktiker, dann habe ich da eine Infusion bekommen. Und dann frage ich die Leute immer, ja, was war denn da drin in der Infusion? Ja, weiß ich nicht. Und das verwundert mich einfach immer so sehr, weil bei jedem bisschen Medikament, das wir als Ärzte ansetzen, wird hinterfragt.
Genau.
Vertrage ich das?
Alle Nebenwirkungen
muss ich das unbedingt
durchgehen?
Nehmen? Wird der Beipackzettel ausgepackt? Und dann lässt man sich bei einem Heilpraktiker einfach irgendwas infundieren.
Das ist auch dieses, ja, wenn es natürlich ist, ist es ja okay, dann ist es gesund. Während wenn es pharmazeutisch ist, dann ist es problematisch. Mein Beispiel ist dann immer der Fliegenpilz, der ist auch natürlich, aber der kann auch tödlich enden. Also
richtig.
Oder nur weil es natürlich,
oder.
Nur weil es natürlich ist, heißt es nicht, dass es gesund ist.
Ja, also da ist, glaube ich, das Vertrauen der Menschen in ihre Heilpraktiker dann so groß, dass sie sagen, ach, das wird schon alles gut sein für mich. Und dann würde ich mir manchmal wünschen, dass das doch ein bisschen hinterfragt wird und
auch
man
in
nicht
unsere Richtung kommt das Vertrauen.
Ja, das genau, also wir wollen unseren Patienten ja auch nicht schaden und ich würde jetzt auch niemanden anderem unterstellen, dass der Menschen schaden möchte, aber dass man einfach als Patient, wenn man schon kritisch hinterfragt, dann aber auch
in jede Richtung,
Ecke kritisch hinterfragt und nicht nur beim Arzt.
Genau, das finde ich auch.
Genau, dann kommen wir vielleicht nochmal auf diesen einen Punkt mit den Kosten im Gesundheitswesen. Da geht's. Das hattest du ja jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, dass wenn Menschen bei einem paramedizinischen Beruf gewesen sind, Heilpraktiker, Osteopath oder, und da wird dann irgendeine Verdachtsdiagnose gestellt. Dann gehen sie damit ja zum Arzt, um das weiter abklären zu lassen. Klassiker ist Borreliose.
Ja, ganz
das
Favorit.
Zieht dann, wenn das nicht schon von dort auch abgenommen ist, das Labor, das können die ja. Dann kommt der Patient hin und sagt, ah ja, meine Heilpraktiker oder wer auch immer hat jetzt hier den Verdacht gestellt, dass ich eine Borreliose hätte, das müssen Sie jetzt mal abklären. Ja, und das er zieht dann erstmal was hinter sich, ne? Also man muss dann mit den Leuten reden, man muss fragen, ne? Hatten sie eine Zecke und. Und wenn man es gar nicht sicher ausschließen kann, dann muss man das natürlich dann auch laborchemisch abklären. Das verursacht dann Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn es dann begründeten Verdacht gibt, okay.
Aber machst du das dann auf IG-Leistung oder auf Kasse?
Wenn es einen begründeten Verdacht gäbe, dann könnte man das machen. Aber oft sind das ja so chronische Müdigkeit und so etwas vage Beschwerden, die dann sowas nach sich ziehen und manchmal dann auch bei den Patienten ja hinterher das Gefühl auslösen, sie sind jetzt krank und keiner hat es gefunden, bis auf den Heilpraktiker. Sie hätten jetzt eine chronische Borreliose, weil man da vielleicht mal Antikörper dann im Blut gefunden hat, die aber auch da sein können, ohne dass man eine Borreliose hat. Und die kriegen dann ganz, ganz viele Behandlungen, die sie eigentlich gar nicht brauchen.
Ja, was dann auch wieder Kosten für ein Gesundheitssystem verursachen. Weil das findet dann meistens wieder im medizinischen schulmedizinischen Bereich statt.
Ja, oder das wird dann auch von den Heilpraktikern übernommen. Ich habe das mal erlebt, dass ich jemanden getroffen habe auf einer Feier, das ist schon lange her, der hatte so Döschen mit ganz vielen Pillen. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, was ist los? Ist der jetzt irgendwie schwer krank? Macht der eine Chemotherapie? Und dann habe ich nur so gefragt, ist alles okay bei dir? Du hast so viele Pillen dabei. Und dann sagt er, ja, mein Heilpraktiker hat eine Borreliose diagnostiziert und ich muss jetzt jeden Tag 5-mal diese Tabletten nehmen.
Ich meine, manchmal hilft es Patienten ja, dem Feind einen Namen zu geben. Manchmal sind die ja so verzweifelt und gehen von einem Arzt zum nächsten und keiner kann was finden, weil wir einfach mit unserer Schulmedizin noch nicht so weit sind, dass wir verstehen, woher das Krankheitsbild kommt. Aber der Patient hat natürlich trotzdem die Beschwerden. Und dann kann es ja manchmal helfen, dem Kind einen Namen zu geben. Weil die Patienten dann das Gefühl haben, okay, ich kann da jetzt mitarbeiten und man wird verstanden, wird nicht nur irgendwie auf chronische Schmerzen unerklärlicherweise abgeschoben. Das sehen die ja häufig, dass man dann auch sagt, okay, es ist psychisch und das ist psychisch bedingt, aber die Leute haben ja trotzdem Beschwerden. Und deshalb finde ich schon, dass es okay ist, dem Kind einen Namen zu geben, aber es sollte halt nicht dazu führen, dass man eventuell unnötige Behandlungen gibt und macht.
Ja, und es muss auch stimmen. Ja. Also ich kann nicht einem Patienten eine Diagnose stellen, wenn ich das gar nicht beurteilen kann.
Ja, genau.
Und in der Frage der Diagnosestellung ist man eigentlich immer beim Arzt.
Ja, das sehe ich genauso. Auf Instagram war einer, der hat sich echauffiert, dass er einen Patienten zum Arzt geschickt hat für eine Gendiagnostik, weil er sich darauf spezialisiert hat, so Methylisierung der DNA, also Zusammenfaltung der DNA spezialisiert hat, und hatte den zum Arzt geschickt zur weiteren Untersuchung. Und der Arzt hatte sich geweigert, das zu machen. Und dann hat sich der Heilpraktiker echauffiert, der Arzt wäre ein Dienstleister des Gesundheitssystems und hätte gefälligst das zu machen, was der Patient möchte.
Ah ja, okay, nee, das ist nicht so.
Und das fand ich so krass, diese Aussage.
Das ist total abstrus. Zum einen kann man es schon alleine vom Bildungsgang her nicht begründen. Das ist ja eine absolute Nische und auch etwas, was extrem selten ist, wenn man sich an genetische Erkrankungen denkt. Ne? Da gibt es Humangenetiker, die dafür zuständig sind. Und es ist auch so, dass alleine Ärzte dafür zuständig sind, zu diagnostizieren und weitere Therapie und Diagnostik zu bestimmen. Das kann einem nicht von irgendwem vorgeschrieben werden. Man kann das vielleicht empfehlen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Physiotherapeuten, die ja manchmal, wenn die Patienten behandeln, dann nochmal auf uns zurückkommen und sagen, ja, ich habe den jetzt hier behandelt und ich glaube, der hat vielleicht eine Arthrose in der Hüfte. Mhm. Wollt ihr da nochmal nachgucken?
Mhm. Ja, okay. Ja,
das ist kein was Problem. Anderes. Aber man kann sicherlich nicht erwarten, dass jemand, der nicht qualifiziert ist für dieses Berufsfeld, dann Anforderungen stellt für spezielle Untersuchungen, die auch enorm viel Geld kosten. Also Genanalysen sind teuer und die sind auch aufklärungspflichtig. Mhm. Das geht einfach nicht.
Und das würde ich als Hausarzt auch nicht machen. Und was mich dann stört, zu sagen, wir Hausärzte oder Ärzte generell wären Dienstleister, das
ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, der wichtig ist, dass es leider oft so ein Gegeneinander ist. Mhm. Ich finde, es müsste mehr ein Miteinander sein, ne, dass die Kompetenzen klar verteilt sind. Heilpraktiker zum Beispiel als Ergänzung für Menschen, die Zeit suchen mhm. und die jemanden suchen als Vertrauensperson. Klar, warum nicht?
Ja, ne, total.
Dafür muss man ja auch wirklich sagen, sind die Ärzte manchmal einfach zeitlich schlecht aufgestellt und die Menschen fühlen sich dann manchmal nicht verstanden, weil sie mhm. nicht ihre Anliegen darbringen können.
Und es gibt auch richtig gute, die wirklich helfen können, die, weil sie sich Zeit nehmen, zuhören, Tipps geben, einfach wirklich unterstützend sind. Da gibt es auch richtig gute.
Genau, und die haben ihre
Daseinsberechtigung.
Ihre Einsatzbereiche, für die mhm. sie auch bitte gerne da sein können. Aber man muss irgendwo erkennen, wo seine Grenze ist.
Sollen wir uns einmal unsere Take-Home-Message formulieren?
Was man als Take-Home-Message mitnehmen kann, ist, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche gibt in der Paramedizin, wie zum Beispiel Heilpraktiker, Akupunkteure, Osteopathen und. Diese haben häufig wesentlich mehr Zeit für die Patienten, können ihre Leistungen privat abrechnen, müssen sich nicht an irgendeine Art von Preisen halten. Daher kleiner Tipp, immer vorher informieren, bevor man sich behandeln lässt. Sie müssen beweisen, dass sie dem Patienten keinen Schaden zufügen. Sie müssen nicht heilen können. Also, liebe Patienten, bleiben Sie kritisch. Packen Sie nicht nur die Beipackzettel der Medikamente aus, sondern hinterfragen Sie auch Behandlungsmethoden, die natürlich sind, in Anführungszeichen. Und die paramedizinischen Gesundheitsberufe sollten im besten Fall keine weiteren Kosten im Gesundheitswesen verursachen, die nicht notwendig sind.
Genau, hast du gut zusammengefasst.
Und ja, was ich noch persönlich hinzufügen würde, wäre, dass es schön wäre, wenn die Zusammenarbeit, sofern es da überhaupt eine gibt, etwas entspannter wäre und man sich gegenseitig ergänzt, unterstützt und genau. nicht gegeneinander arbeitet.
Genau. Ich glaube, wir können
Patienten
voneinander
vor allen Dingen,
profitieren.
Genau, wir können sicher voneinander profitieren und Patienten hilft es auch, wenn nicht der eine immer sagt, der andere ist böse mhm. und hat keine Ahnung, sondern wenn man einfach gemeinsam arbeitet.
Ja, genau.
Was hat dich denn in den letzten 14 Tagen so umgetrieben?
Ja, die Politik ein bisschen. Wir haben ja eine neue Gesundheitspolitikerin.
Erzähl.
Und ich finde es spannend, weil das, die Frau Waken ist das, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und die hat ja eigentlich so keinen medizinischen Hintergrund, sondern ist eine Juristin. Und ich bin mal gespannt, wie sie das Gesundheitssystem umkrempeln möchte, weil sie hat jetzt irgendwie im Plenum was gesagt und hat groß angekündigt, dass man das Gesundheitssystem wieder aufbauen muss und verbessern muss und. Aber irgendwie fehlt noch ein bisschen der Plan in den Koalitionsvertrag, meiner Meinung nach. Deshalb bin ich mal gespannt, was die nächsten Jahre kommt.
Was die so bringen, ja. Dazu habe ich letztens auch in einem anderen Podcast was gehört, da haben die auch darüber gesprochen, dass ja teilweise die Minister, die dann diese Ämter bekommen, überhaupt gar nicht aus dem Fachbereich kommen.
Nee.
Bei einem der letzten Gesundheitsminister war es ja so, der war ja zumindest auch aus dem Gesundheitswesen. Aber man hat manchmal den Eindruck, die haben dann keine Ahnung, was sie da eigentlich gerade machen, weil sie dieses komplexe System nicht kennen.
Das stimmt. Meine Hoffnung jetzt ist, das war ja ein bisschen, bei dem letzten Gesundheitsminister hatte ich immer den Eindruck, das war auch das, was ich von Kollegen gehört habe, die auch mit ihm persönlich Kontakt hatten, dass er ein bisschen beratungsresistent war. Dass man als Arbeitsgruppe immer irgendwie gesagt hat, das würde ich machen, das würde ich machen, das würde ich machen. Und er aber dann, das war mein Eindruck, dass er dann so das Gefühl hatte, er wäre so gut im Thema drin, dass er da keine Beratung bräuchte. Und sein Ding durchgezogen hat. Den Eindruck hatte ich persönlich.
Hast du den denn mal persönlich getroffen?
Ich nicht, aber Kollegen, mit denen ich...
Aber du hast ihm einen Brief geschrieben.
Ich habe ihm einen Brief geschrieben, ja.
Er hat aber nicht geantwortet.
Nee, genau. Nee, ihm persönlich hatte ich den gar nicht geschickt.
An seinen Unterfuzzi wahrscheinlich.
Nee, ich hatte die hier aus der Region geschickt. Das war Lindner und zwei andere noch aus dem Bergischen Kreis. Und meine Hoffnung jetzt bei der neuen Juristin ist, dass die eigentlich keine Ahnung von dem Gesundheitssystem in dem Sinne hat und dann den Beratern zuhört. Und ich hoffe, dass sie dann die Berater ernst nimmt und das vielleicht umsetzt. Das ist meine Hoffnung.
Da werden wir doch mal sehen. Das, was ja jetzt kommt zum Oktober, habe ich gehört, ist die Endbudgetierung in der Hausarztpraxis.
Genau, obwohl die ja schon wieder von der Kasse gefordert wird, das zurückzunehmen.
Ja, und die ist ja auch sehr, sehr strukturiert, sagen wir mal. Ne? Mhm. Das heißt ja nicht, dass man jetzt munter alles Mögliche aufschreiben kann und verordnen kann. Nee. Sagte letztens auch ein Patient, ja, Sie haben doch jetzt dann die Endbudgetierung, da können Sie mir doch jetzt auch dann Physiotherapie immer aufschreiben.
Nee, geht immer
gesagt,
noch nicht.
Nee, die Regeln, die gelten auch trotz Endbudgetierung und ich kann jetzt nicht jeden mit Verspannungen Physiotherapie aufschreiben, weil dann können wir bald Gute Nacht sagen, wenn die Kosten dann so steigen. Mal sehen, was das noch so gibt.
Genau. Und das Geld in der Kasse wird ja nicht per se mehr, nur weil es entbudgetiert ist. Es wird nur umverteilt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema.
Das sollten Sie beim Hausarzt bitte unterlassen.
Genau. Das war eine Sache, die habe ich mal in der Weiterbildung mitgemacht. Und das war, da hatte ich einen Patienten gebeten, eine Urinprobe abzugeben. Und dann fing,
ich muss jetzt schon lachen.
Dann fing der Patient an, seine Hose im Sprechstundenzimmer aufzumachen.
Wollte dann der ins Waschbecken pinkeln,
und
oder?
Ich wollte dann die Probe im Sprechstundenzimmer abgeben. Dann habe ich gesagt, nee, Sie dürfen das gerne auf der Toilette machen. Dann guckte er leicht irritiert, meinte, ich kann es auch jetzt hier machen. Und dann meinte ich nur, das können Sie auch weiterhin auf der Toilette machen. Also das
ja,
war
bitte.
Abstrus. Also bitte, wenn Sie gebeten werden, eine Urinprobe abzugeben, machen Sie das auf der Toilette.
Da sind das auch war doch auch das Thema Becher. In der ersten Podcast-Folge mit dem Urin. Also um Urin und Stuhl dreht sich viel in der Hausarztpraxis.
Es ist halt alltägliches Brot. Ne?
Ich habe letztens übrigens ungefähr eine halbe Stunde damit verbracht, einer Patientin mit Sprachbarriere zu erklären, wie man eine Stuhlprobe entnimmt. Oh. Das war nicht so einfach, aber es war so lustig, dass wir beide dann immer lachen mussten. Es war schon eine ältere Dame und dann hat sie mir dann immer vorgemacht, wie sie sich dann aufs Klo setzt. Ach, und ja, das war, es hat dann am Ende auch geklappt. Sie hat erfolgreich die erforderte Stuhlprobe abgegeben.
Sehr gut. Ja, okay. Das war dann der Abschluss und dann sage ich, bei Feedback schreibt uns unter, das macht dann der hausarzt@gmail.com.
Und damit sagen wir mal wieder,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.